des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und begrüße die Kollegen, die Sachverständigen, die Vertreter des BMJV an der Spitze mit der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Kramme sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne zur öffentlichen Anhörung. Ich weise darauf hin, dass die geladene Sachverständige Frau Reppelmund von der DIHK kurzfristig erkrankt ist und sie nun von Frau Lehfeld vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft vertreten wird. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Zum Gegenstand. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Die Bundesregierung weist in ihrem Entwurf darauf hin, dass Nachhaltigkeitsaspekte in der Verbraucherkommunikation von Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Informierte und sachgerechte Kaufentscheidungen können nur getroffen werden, wenn Umweltaussagen, Nachhaltigkeitssiegel und Haltbarkeitsangaben von Unternehmen über ihre Produkte und über ihre Unternehmenstätigkeit verlässlich sein. Dementsprechend sei das Ziel der Richtlinie 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zu einem nachhaltigen Konsumverhalten beizutragen. Die Richtlinie sei bis zum 27. März 2026 in nationales Recht umzusetzen. Die neuen Regelungen müssten ab dem 27. September 2026 angewendet werden. Die Regelungen der Richtlinie 2024/825 sollen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG ab hier umgesetzt werden. Die bestehende Generalklausel des § 5 Absatz 1 UWG zum Gesetz über irreführende Praktiken werde konkretisiert. Umweltaussagen müssten klar und in vorgehobener Weise auf demselben Medium erläutert werden oder auf einer anerkannten hervorragenden Umweltleistung beruhen oder durch ein Nachhaltigkeitssiegel unterlegt werden. Aussagen über zukünftige Umweltleisten dürften nur auf Grundlage eines detaillierten und realistischen Umsetzungsplans mit messbaren und zeitgebundenen Zielen sowie mit klaren und öffentlich einsehbaren Verpflichtungen getroffen werden. Nachhaltigkeitssiegel dürfen, soweit nicht von staatlicher Stelle anerkannt, nur angebracht werden, wenn sie auf einem Zertifizierungssystem beruhen. Weitere Änderungen gäbe es in § 3 Absatz 3 UWG, um die unlautere Beeinflussung von Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Abschluss von Finanzdienstleistungsverträgen im Fernabsatz in Zukunft noch besser zu verhindern. Ferner liegt uns zum Gesetzentwurf auf Drucksache 21-2464 die Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung vor. Einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Frau Prof. Dr. Augenhofer, zugeschaltet oben im System. An die Sachverständigen. Für die Eingangsstellungnahme stehen Ihnen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Auf dem Monitorloft zu Ihrer Orientierung eine Uhr. Und wenn Sie drüber sind, bimmelt das. Und wir hatten schon eine und die haben das alle hinbekommen. Ich bin also sehr optimistisch, dass Sie das auch alle hinkriegen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an, bei der die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnt mit Herrn Stur, um ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde gehen wir dann wieder alphabetisch in einer etwaigen dritten Antwortrunde umgekehrt alphabetisch vor. Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten auf einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage. Wenn Sie mehrere bekommen, sehen Sie das dann oben, das wird dann auch draufgerechnet. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen das Verfahren alle des Fragerechts, aber zur Erinnerung, in der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der CDU-CSU, jeweils 2 Abgeordnete der AfD und der SPD und jeweils 1 Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90, die Grünen und die Linke jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei Worterteilung jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Ich berücksichtige bei der Worterteilung den zeitlichen Eingang der Wortmeldung sowie das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Bitte zeigen Sie Ihre Fragen dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sagen Sie deutlich, an wen Sie Ihre Fragen richten. Einige allgemeine Hinweise zum Abschluss. Die Anhörung ist öffentlich, wird live übertragen und für die Mediathek des Bundestages aufgezeichnet. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird ein Wortprotokoll erstellt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Bild- und Tonaufnahmen sowie Beifalls- oder Missfallskundgebungen nicht gestattet sind. Ich danke Ihnen insoweit für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Professor Augenhofer, Sie dürfen starten und haben das Wort zu den ersten 4 Minuten.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Rechtsausschusses. Vielen Dank für die Möglichkeit, zum vorliegenden Gesetz zur Änderung des UWG Stellung beziehen zu dürfen. Wie schon eingangs erwähnt, soll mit dem vorliegenden Entwurf einerseits die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen im folgenden MCO-Richtlinie umgesetzt werden. Andererseits Artikel 16e der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen. Die EMCO-Richtlinie strebt den Schutz von Verbrauchern und Verbraucherinnen vor dem sogenannten Greenwashing und der damit angestrebten Förderung rationaler und nachhaltiger Kaufentscheidungen an. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die bestehenden Regelungen des UWG beziehungsweise der zugrunde liegenden Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken bereits dieselben Ergebnisse erreichen lassen hätten können. Deswegen ist, um eine steigende Überforderung aller Rechtsteilnehmer durch kleinteilige Regelungen zu verhindern, zu hoffen, dass die angedachte Green Claims Richtlinie von der Kommission nicht verabschiedet werden wird. Aus den europarechtlichen Vorgaben und den vollharmonisierten Charakter der EMCO-Richtlinie folgt ein grundsätzlich geringer Gestaltungsspielraum für den vorliegenden Gesetzesentwurf. Dennoch sehe ich im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben Verbesserungsmöglichkeiten. Lassen Sie mich im Hinblick auf die Zeitvorgabe nur folgende 4 Punkte eingehen. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs der EMCO-Richtlinie ist festzuhalten, dass diese nur auf B2C-Sachverhalte anzuwenden ist. Das deutsche UWG ist hingegen historisch durch die sogenannte Schutzzweck-Trias geprägt. Geschützt werden nicht nur Verbraucherinnen, sondern auch sonstige Marktteilnehmer und die Allgemeinheit. Dieser Ansatz wurde auch nach der Umsetzung der UGB-Richtlinie weitgehend beibehalten und sollte aus Gründen der Rechtssicherheit auch nicht leichtfertig weiter gelöst werden. Dementsprechend sollte der Begriff der kommerziellen Kommunikation in der Definition der Umweltaussage durch geschäftliche Handlung, der üblichen Definition, im UWG ersetzt werden. Andernfalls würden, wie zu Recht schon in einer anderen Stellungnahme festgehalten wurde, Handlungen vom Anwendungsbereich der neuen Regelungen ausgenommen werden, die entweder nur auf den B2B-Bereich abziehen oder eben sowohl den Bereich B2C als auch B2B erfassen. Damit würde dem Delos der Richtlinie Greenwashing einzudämmen und rationale, nachhaltige Kaufentscheidungen zu fördern, nicht umfassend Rechnung getragen werden. Dieser Delos, auch wenn die Richtlinie einen eingeschränkten persönlichen Anwendungsbereich hat, ist jedoch generell zu begrüßen. Und nicht, wie bereits betont, nicht nur Verbraucherinnen sollen geschützt werden, sondern auch die Allgemeinheit, zu der die Umwelt gehört durch das UWG und auch sonstige Marktteilnehmer. Zudem ist die Definition der kommerziellen Kommunikation in der EMCO-Richtlinie selbst nicht definiert. Vielmehr stammt dieser Begriff aus der E-Commerce-Richtlinie und wird bislang im UWG nur in § 5b Absatz 4 verwendet. Dabei ist auch zu betonen, dass der Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie selbst nicht auf B2C beschränkt ist. Die Verwendung des Begriffes kommerzielle Kommunikation würde dementsprechend zu neuen Auslegungsproblemen führen. Dies würde wiederum zu Lasten der Rechtssicherheit gehen und Kosten verursachen. Dies gilt nicht nur Kosten bei der Rechtsdurchsetzung aufgrund der Auslegung der neuen Bestimmung, sondern auch Kosten für Unternehmer, die ihre Umweltaussagen sowohl für den Vertrieb von Produkten an Verbraucher als auch andere Unternehmer unterschiedlich ausgestalten müssten. Kurz möchte ich hinweisen auf eine.
Frau Professor, Sie sind schon 50 Sekunden drüber,
Oh,
müssten jetzt also bitte
okay. Die
zum Schluss kommen.
anderen, entschuldigen Sie bitte, ich war. technisch abgelenkt. Gerne nehme ich auf die anderen drei Punkte in der Fragenrunde Stellung. Bitte verzeihen Sie.
Alles gut, wir sind ja hier verbraucherfreundlich. Professor Busch ist mit seinem Eingangsstatement dran.
Ja, haben Sie vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, für die Einladung zur heutigen Anhörung. Ich möchte mich zunächst auf den Teil des Gesetzentwurfs beschränken, der zur Umsetzung von Artikel 16e der Verbraucherrichtlinie dient, also Dark Patterns, manipulative Gestaltungen von Websites und Apps für Finanzdienstleistungen betrifft. Der Einsatz von Dark Patterns ist ein verbreitetes und durch empirische Studien vielfach belegtes Problem. Vor allem bei Finanzdienstleistungen kann die Manipulation von Verbrauchern durch ein trickreiches Design erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Und deshalb ist aus meiner Sicht die geplante Regelung grundsätzlich zu begrüßen. Ich sehe aber in einigen Bereichen Änderungsbedarf. Konkret geht es um drei Punkte. Der erste Punkt betrifft ein Umsetzungsdefizit. Artikel 16e enthält zwei Regelungsaufträge an die Mitgliedstaaten. Ein allgemeines Verbot von Dark Patterns beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, Artikel 16e Absatz 1 Satz 1, und ein Katalog von Regelbeispielen, Artikel 16e Absatz 1 Satz 2. Der vorliegende Gesetzentwurf beschränkt sich darauf, eines der Regelbeispiele umzusetzen. Das allgemeine Verbot aus Satz 1 der Regelung wird nicht umgesetzt. Insoweit besteht ein Umsetzungsdefizit. Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass das allgemeine Verbot aus Artikel 16e Absatz 1 Satz 1 bereits durch die Generalklauseln des UWG hinreichend umgesetzt sei. Eine solche Vorgehensweise genügt nicht den strengen Anforderungen des EuGH an die Umsetzungstransparenz. Außerdem geht die Gesetzesbegründung selbst davon aus, dass Dark Patterns nach der geltenden Rechtslage nur, ich zitiere, teilweise von den bestehenden Regelungen des UWG erfasst werden. Ich empfehle daher, den Gesetzentwurf um ein solches allgemeines Verbot von Dark Patterns bei Finanzdienstleistungen zu ergänzen, so wie es Artikel 16e Absatz 1 Satz 1 auch vorsieht. Der zweite Punkt betrifft die Umsetzung der Regelbeispiele. Der Gesetzentwurf beschränkt sich darauf, nur eines von drei Regelbeispielen umzusetzen. Das ist wohl unionsrechtlich zulässig, aber meines Erachtens nicht ratsam. Angesichts der erheblichen Risiken, die für Verbraucher beim Einsatz von Dark Patterns gerade bei Finanzdienstleistungen bestehen, sollte hier die optionale Vorgabe aus Artikel 16e vollständig, also wenn Sie so wollen, 1:1 umgesetzt werden. Die Umsetzung aller drei Regelbeispiele würde auch nicht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beeinträchtigen. Das Gegenteil ist richtig. Die vollständige Umsetzung der Regelbeispiele würde es nämlich rechtstreuen Unternehmen erleichtern, gegen unfaire Wettbewerber vorzugehen, die manipulative Designs einsetzen. Hier gehen, wenn Sie so wollen, Verbraucherschutz und Wettbewerbsschutz Hand in Hand. Mein dritter und letzter Punkt betrifft die geplante Umsetzung von Artikel 16e der Verbraucherrechte-Richtlinie im Anhang zu § 3 Absatz 3 UWG, also in der schwarzen Liste. Nach meiner Einschätzung eignet sich das geplante Verbot einer stärkeren Hervorhebung bestimmter Auswahlmöglichkeiten nicht für eine Aufnahme in die schwarze Liste. Bei den dort aufgelisteten Tatbeständen ist kein Raum für eine Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Das heißt, jede stärkere Hervorhebung wäre als stets unzulässig anzusehen. Ein solches per se Verbot wäre wohl unverhältnismäßig. Erforderlich ist hier eine normative Feinsteuerung. Und um das zu ermöglichen, empfehle ich, Artikel 16e nicht in der schwarzen Liste umzusetzen, sondern einen eigenen Tatbestand in das UWG oder das Digitale Dienstegesetz einzuführen. Einen Formulierungsvorschlag finden Sie in meiner schriftlichen Stellungnahme. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir fahren fort mit Professor Kenning.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte auch ich mich ganz herzlich für die Einladung zur heutigen Anhörung bedanken. In meinem Statement möchte ich meinen Schwerpunkt auf die angedachte Regulierung der Dark Patterns legen. Ergänzend dazu möchte ich dann noch ein, zwei Sätze zum Thema Empowerment sagen. Kommen wir also nun zunächst zum Thema Dark Patterns. Die Entwicklung der digitalen Welt hat in vielen Bereichen zu einer erhöhten Komplexität des Verbraucheralltags geführt. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen stehen den Verbraucherinnen und Verbrauchern heute deutlich mehr Handlungsoptionen zur Verfügung und sie nutzen diese Handlungsoptionen für Transaktionen, Kommunikation und Information. Zum anderen sind in diesem Zusammenhang entwickelte Technologien und Artefakte regelmäßig durch eine hohe Innovationsdynamik gekennzeichnet. Und das ist wichtig. Die Unternehmen können sich durch Innovationen vom Wettbewerb differenzieren. Sie erreichen dadurch preispolitische Spielräume und letztendlich Rendite- und Umsatzeffekte. Für die Verbraucherin ist die daraus resultierende Komplexität allerdings problematisch. Und sie stehen dieser Komplexität mit kognitiven und affektiven Ressourcen gegenüber, bei denen die kognitiven Ressourcen allerdings beschränkt sind, sodass sie im Regelfall unter Komplexitätswahrnehmung nur affektiv emotional reagieren können. Das macht sie verwundbar für eben entsprechende Maßnahmen seitens der Unternehmens und eben den Einsatz der sogenannten Dark Patterns. Der Einsatz der Dark Patterns ist also aus Verbrauchersicht problematisch, sodass ich die nun angedachte Regulierung für einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung halte. Aber, und das möchte ich betonen, das Problem ist seit der ersten Publikation von Brignall aus dem Jahre 2010 bekannt. Es stellt sich daher die Frage, warum es 15 Jahre gedauert hat, bis in Deutschland die erste Regulierung vorgenommen wird. Für mich bedeutet das einmal mehr, dass es Transferdefizite zwischen den Verbraucherwissenschaften und eben dem regulierenden Bereich gibt, die letztendlich auch auf institutionelle Defizite in der Ressortforschung zurückzuführen sind. Es ist daher meiner Meinung nach gut, dass der Koalitionsvertrag eine Stärkung der Verbraucherforschung auch in diesem Bereich als politisches Ziel der Legislaturperiode definiert hat. Zweitens, ich bin sicher, dass die betroffenen Unternehmen auf diese Regulierung reagieren werden. Wettbewerb ist immer dynamisch. Die Forschung im Relationship Marketing zeigt zwar, dass Instrumente der Kundenmanipulation negative Effekte auf die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung und damit auch auf den Unternehmenswert haben können. Die Effekte sind aber langfristig. Ungeduldige Manager werden sie beiseite wischen. Es ist daher wichtig, dass die Politik mit der angedachten Regulierung ein für die ehrlichen Unternehmen wichtiges Zeichen setzt. Dennoch glaube ich, dass Dark Patterns zu einer verbraucherpolitischen Dauerbaustelle werden werden. Gerade deswegen ist es aber auch wichtig, dass dieser erste Fall auch genutzt wird, um daraus zu lernen. Man sollte daher bereits heute an Impact Assessment Studies denken und entsprechende Mittel für die entsprechende Projektförderung im BMJV zur Verfügung stellen. Viertens, die aktuelle Forschung zeigt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich an den Einsatz von Dark Patterns gewöhnen können. Manche Dark Patterns werden nach einer gewissen Zeit sogar als nützliche Information oder Unterstützung wahrgenommen. Um zu verhindern, dass die Manipulation zum Normalfall wird, sollte die entsprechende Regulierung daher nicht auf die lange Bank geschoben werden. Es besteht also Handlungsbedarf diesbezüglich. Noch ein kurzes letztes Wort zum Thema Empowerment mit Blick auf die Nachhaltigkeitssiegel. Auch das ist Teil meiner Forschungsarbeit, mich mit dem Thema Nachhaltigkommunikation zu befassen. Etablierte Co-Brands, die mit Trusted Third Parties seitens der Industrie oder der NGO entwickelt wurden, haben aus meiner Sicht eine ganz andere Akzeptanz und Bedeutung für die Verbraucherinnen und Verbraucher gewonnen als erfundene Label. Demzufolge sollte vermieden werden, dass Logos anerkannter NGOs künftig als unzulässige Nachhaltigkeitssiegel gelten. Ich denke auch an das Instrument der Gewährleistungsmarke, was in dem Zusammenhang auch noch mal in den Blick genommen werden könnte. Wenn man diesen Blick dort schärfen würde, wäre unter Umständen eine noch verbraucherfreundlichere Regelung möglich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Eine Punktlandung. Besten Dank. Professor Klinger, bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich beschränke meine Stellungnahme auf den Teil der sogenannten EMCO-Richtlinie, also nicht Dark Patterns. Und möchte zunächst der Einschätzung von Frau Professorin Auenhofer widersprechen, dass es hier eigentlich gar keinen Regulierungsbedarf gibt, weil das ja alles schon reguliert ist und insofern eine Überregulierung vorliegt. Denn rechtlich bewegt sich diese Form der Werbung aktuell in einem nur durch wenige unbestimmte Rechtsbegriffe definierten Feld, was zum Ergebnis hat, dass die rechtliche Zulässigkeit des Nachhaltigkeitsmarketings ohne eine dezidierte Kenntnis der Rechtsprechung des BGA überhaupt nicht mehr gelingt. Unternehmen, denen nicht bekannt ist, wie sich die Rechtsprechung seit dem grundlegenden Urteil des BGH vom 20. Oktober 1988 zum Umweltengel entwickelt hat und denen auch entgangen ist, welchen Inhalt die Zaunlasurentscheidung des BGH vom 4. Oktober 1990 hat, welche Weichenstellung überdies die PVC-Entscheidung des BGH aus 1996 ergab und wie sich dies aktuell mit der Klimaneutralentscheidung vom Juni 2024 verhält, laufen aktuell mit jedem Nachhaltigkeitsmarketing Gefahr, sich illegal zu verhalten, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Es überrascht daher nicht, dass Nur ich als Rechtsanwalt in den letzten 3 Jahren mehr als 50 Gerichtsverfahren dieser Art gegen Unternehmen wegen das, was man Greenwashing nennt, geführt habe, ohne ein einziges verloren zu haben. Die Verfahren betrafen überwiegend nicht einmal unerfahrene Mittelständler, die davon betroffen waren, sondern Unternehmen wie TUI, Lufthansa, Adidas, BP oder zuletzt Apple, die ihre Apple Watch tatsächlich glaubten, weltweit als klimaneutral vermarkten zu dürfen, weil sie in Paraguay Eukalyptusplantagen betreiben, deren Bäume sie schon in wenigen Monaten wieder fällen lassen wollen. Ich freue mich nun also, die Erwartung haben zu dürfen, meine Arbeit anderen Verfahren zuwenden zu dürfen, aber eine große Illusion gebe ich mir da nicht hin, denn die ergänzende Green Claims Directive, die es ebenfalls benötigt, ist ja mittlerweile in Brüssel noch nicht weitergekommen. Gleichwohl, so meine Einschätzung, führt die durch diesen Gesetzentwurf hier umgesetzte EMCO-Richtlinie zu einer deutlich höheren Rechtssicherheit für Unternehmen. Die Regelungen des Gesetzentwurfs führen auch nicht zu mehr Bürokratie, denn es wird im Grunde ja nur das geregelt, was die Unternehmen schon jetzt zu beachten haben. Denn schon aktuell besteht auch die rechtliche Verpflichtung, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das, was man bewirbt, auch tatsächlich zutrifft, die sogenannte Beweislast. Wer die Auffassung vertritt, es würden durch die Richtlinie unnötige neue Verpflichtungen geschaffen, irrt daher gewaltig. Die Verpflichtungen gelten schon jetzt, nur wissen es die Unternehmen meistens nicht und bewegen sich daher bewusst oder unbewusst in einem Spannungsfeld der potenziellen Illegalität. Der Gesetzentwurf schafft daher mehr Rechtssicherheit für Unternehmen und stärkt den Verbraucherschutz. Umsetzungsdefizite sind, so meine Einschätzung, und ich habe es nur nach Umsetzungsdefiziten geprüft, sind mit dem Regierungsentwurf nun ausgeräumt gegenüber dem Referentenentwurf, in dem noch einige wenige meines Erachtens vorhanden waren. Gleichwohl könnte die Rechtssicherheit noch weiter erhöht werden, indem einige Klarstellungen vorgenommen werden. Nur 3 Beispiele an dieser Stelle. Dies betrifft beispielsweise den Begriff des Produkts, den wir ja bisher im UWG so nicht kennen und der deshalb näher definiert werden sollte. Weiterhin sind ja Aussagen zur Klimaneutralität von Produkten der Liste unterworfen worden. Gleichwohl erlebe ich in meiner Praxis, dass es häufig nicht nur um Produkte geht, sondern um die Klimaneutralität von ganzen Unternehmen. So bewirbt zum Beispiel das Unternehmen Rothaus, Tannenzäpfle-Bier, große Plakatwerbung, gerade letzte Woche mit beschäftigt, groß, Rothaus ist klimapositiv. Also es betrifft nicht nur Produkte, sondern auch Unternehmen als solche. Die Frage, ist das so, ist das zulässig, geht das nicht? Und ob die Nutzung eines QR-Codes für weiterführende Informationen tatsächlich sogar rechtmäßig ist, wird man vielleicht sogar befragen können, ist in Anbetracht der Rechtsprechung des BGH auch zur klimaneutralen Entscheidung und der Tatsache, dass nur ca. 20% der Bevölkerung der über 16-Jährigen in Deutschland kein Smartphone besitzen, ungewiss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Wir kommen zu Frau Lehfeld, bitte.
Ja, herzlichen Dank, dass ich Frau Reppemund hier so kurzfristig vertreten darf. Wir haben vieles hier schon gehört. Ich halte es jetzt mit Frau Augenhofer. Wir halten als Verbände das eigentlich auch nicht so für so wirklich notwendig, was hier passiert. Ihnen liegt die Stellungnahme von 14 Wirtschaftsverbänden ja vor. Wir sind immer überrascht, wenn es jetzt in der Presse und in der Öffentlichkeit endlich wird jetzt Greenwashing verboten. Ja, unserer Meinung nach ist das nämlich schon lange verboten und unserer Meinung nach reicht auch unser wundervolles UWG, so wie wir es haben, dafür aus. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt die EMCO-Richtlinie und müssen uns natürlich damit beschäftigen. Es ist für uns so, dass die Probleme, die wir jetzt haben, natürlich mit der EMCO an sich eher der Fall sind als mit der Umsetzung, wie sie jetzt hier vorliegt. Das haben wir auch in unserer Stellungnahme und auch im Verfahren mehrfach betont. Wir begrüßen, dass es hier weitgehend eine 1:1-Umsetzung geben soll. Umso wichtiger ist es aber aus unserer Sicht, dass die wenigen Stellschrauben, die gelassen werden, auch gedreht werden. Das heißt, und auch das hatten wir heute schon, der Anwendungsbereich, wir haben es schon gehört, B2B, B2C. Unserer Auffassung nach gibt es insbesondere die Stelle des § 5 Absatz 2 Nummer 1 UWG, wo auch hier gegenüber Verbrauchern eingefügt werden könnte, wie wir es ja auch an anderer Stelle jetzt schon haben. Das war von Anfang an ja auch nicht so. Insofern würden wir uns wünschen, dass hier eben der B2B-Bereich vollständig ausgenommen wird. Besonders schwierig für die Praxis wird die Einordnung und Abgrenzung von allgemeiner Umweltaussage und Nachhaltigkeitssiegeln im Zusammenhang mit Firmennamen, Firmenlogos und Marken sein. Da kann es nicht sein, dass jetzt jedes Bild oder Logo gleichzeitig ein Siegel ist und allein der beschreibende Firmenbestandteil von Umwelt oder Umweltplanungs GmbH, Green Tech und ähnliches. Die Verwendung Verwendung von Grün für Logos oder das freundliche Bild einer kleinen Biene jetzt per se risikobehaftet ist. Das kann am Ende nicht jetzt das Resultat sein. Hier könnte es hilfreich sein, wenn der Bundestag in einem Entschließungsantrag eine entsprechende Auslegung hierzu darlegt. Noch kurz zum Punkt anerkannte hervorragende Umweltleistung. Hier wird die Richtlinie wörtlich übernommen, was wir sehr begrüßen für die praktische Handhabbarkeit. Wäre es aber hilfreich, wenn man hier eine nicht abschließende Liste mit offiziell anerkannten Umweltkennzeichnungen zusammenstellen würde. Da sollten dann auch unter anderem die nach der genannten DIN-Norm offiziell anerkannten Umweltkennzeichen stehen, die EU-Öko-Verordnung, aber auch Bio-Verbandsstandards, die über diese entsprechen oder darüber hinausgehen. Das Stichwort Dark Patterns möchte ich auch noch kurz ansprechen. Mein Lieblingsthema, das ist ein schillernder Begriff mit sehr vielen Fallvarianten, von denen wir jetzt hier eine ja haben. Rein rechtlich unserer Auffassung nach hätte man das sein lassen können, weil diese Fallgruppen auch unserer Meinung nach schon erfasst sind. Der DSA beschäftigt sich mit dem Thema. Der DFA wird sich jetzt sehr, sehr eklatant mit den Themen beschäftigen. Auch hier warnen wir davor, dass wir immer überall viel hilft, viel draufsetzen und neue Regelungen schaffen, wenn es doch darum geht, dass wir das, was wir haben, ordentlicher umsetzen, die Rechtsdurchsetzung stärken oder vielleicht mit begleitenden Richtlinien daherkommen oder uns insbesondere um die Umsetzung auch gegenüber Drittstaatenanbietern kümmern. Auch hier würden wir uns freuen, wenn der Bundestag sich stark machen würde und der Bundesregierung den Auftrag auch für Brüssel gibt, dass wir hier keine Doppelregulierung bekommen und in diesem Sinne auch die Green Claims Directive nicht brauchen, die ja doch noch nicht so ganz tot ist, wie wir alle dachten. Letzter Punkt, Abverkaufsverlängerung. Dazu finden Sie relativ viel auch in unserer Stellungnahme. Es ist ein großes Problem, insbesondere für den Handel, dass eben ab 27. September 2026 alles, was den Anforderungen nicht entspricht und falsch gekennzeichnet werden muss, eigentlich auf einen Schlag rechtswidrig und abmahnfähig ist. Insofern bitten wir darum, insbesondere hinsichtlich von Lebensmittelkonserven und Tee und solchen lang vorproduzierten Lebensmitteln sich noch mal zu überlegen. Und wir wissen, dass hier die Richtlinie keine Chance gibt, da noch was dran zu ändern. Aber man könnte sich auch in Richtung EU-Kommission hier noch mal äußern, weil dort das Thema auch angekommen ist. Danke.
Vielen Dank. Professor Schmidt-Kessel, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zunächst zusammenfassend sagen, dass mich diese Konzeption, das in UWG und BGB getrennt umzusetzen, die wir hier vor uns haben, die EMCO-Richtlinie, dass mich das sehr überzeugt. Bei den Begriffsdefinitionen bin ich nicht ganz so überzeugt. Wir haben zwei Begriffsdefinitionen, Funktionalität und Haltbarkeit. Das sind Kaufrechtsrichtlinien-Definitionen. Hier würden diese Definitionen praktisch Begriffsvorgaben für 434 BGB machen. Das ist, glaube ich, keine gute Gesetzgebung. Dazu kommt ein Konflikt mit 327e. Welche Definition gilt denn nun für das Warenkaufrecht des BGB? Bitte verlagern Sie diese Definitionen, die in der Sache völlig in Ordnung sind, verlagern Sie die ins BGB, verweisen Sie aus dem UWG draus, dann wird ein Schuh draus und so macht sie die Richtlinie ja auch. Was keinesfalls so bleiben darf, ist die neu gefasste Definition des Verbrauchers. Da steht nicht ohne Grund bisher im Gesetz, dass der 13 nur entsprechende Anwendung findet. Dies passt nämlich nicht, die vertragsbezogene Definition des 13. Das entsprechend sollte bitte unbedingt erhalten bleiben, ansonsten füllen wir nur viel Papier. Zu den Informationspflichten insgesamt fehlt mir eine hinreichende Rechtsfolgenabschätzung. Wir haben eben mit 9.2 UWG, 11a UGP-Richtlinie, aber auch mit der Haftung für öffentliche Aussagen wichtige Instrumente, die auch die UWG-Informationen in die Verträge hinein importieren und hier beim Kauf selbstverständlich auch für den unternehmerischen Geschäftsverkehr. Wenn ich also in einer Mischsituation eine UWG-Information gebe, dann gilt die gegebene Information selbstverständlich auch B2B. Im Vorfeld ist diskutiert worden, ob der Verweis auf die DIN-Norm verfassungswidrig sei. Ich sehe das nicht so, weil es inzwischen Zugangsrechte gibt. Näheres kann ich gerne ausführen. Ein sehr heikler Punkt meines Erachtens ist das völlige Kommunikationsverbot hinsichtlich der geplanten Obsoleszenz. Da sind Sie gebunden, Sie sind nicht abgewichen. Das ist europarechtlich aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Aber die Norm kann keinesfalls so stehen bleiben. Das kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen über einen solchen Obsoleszenzvorbehalt seinen eigenen Verbraucher nicht informieren darf, erstens. Zweitens, dass ein solches Verbot gilt, wenn wir befristete Mietverträge haben und der Obsoleszenzzeitraum viel länger ist. Dieses Verbot schießt völlig über das Ziel hinaus. Ich würde empfehlen, tatsächlich ausdrücklich nicht umzusetzen und eine Klärung herbeizuführen. Dieses völlige Kommunikationsverbot ist meines Erachtens wirklich inakzeptabel. Kurz zu Dark Patterns. Zwei völlig verschiedene Dinge dazu. Erstens, ich bin der Überzeugung, dass 16e Verbraucherrechte-Richtlinie eine vertragsrechtliche Norm ist und deswegen im BGB umzusetzen ist. Ich begrüße aber gleichzeitig, dass im UWG etwas passiert, weil wir dort dringend eine Klarstellung brauchen. Und ich würde aber eine Beschränkung auf Finanzdienstleistungen für völlig sinnbefreit halten. Wir haben hier in der Tat viele Fälle, in denen das nicht geklärt ist. Ich würde allerdings anders als Christoph Busch nicht die Generalklausel umsetzen, sondern die Einzelmaßnahmen und fände es schon einen großen Fortschritt, die Nummer 1, den Buchstaben A, der jetzt umgesetzt wird, ins Gesetz zu bekommen. Ob Anhang oder nicht, ist mir relativ egal. Wichtig ist, dass sie umgesetzt wird und breiter als Finanzdienstleistungen. Letzter Punkt, Informations bei 5.2 Nummer 1 UWG. Wenn man das begrenzt auf Verbraucherverträge, schafft man nur viel mehr Komplexität. Das wäre ein echter Bürokratiezuwachs für die betroffenen Unternehmen. Ich halte das nicht für eine gute Idee.
Vielen Dank. Und die letzte Einführungsstellungnahme von Herrn Stur, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Der Umsetzungsbedarf zum ökologischen Wandel ergibt sich unmittelbar aus der EMCO-Richtlinie. Infolge der Vollharmonisierung besteht hier kaum Umsetzungsspielraum. Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt insoweit, dass die am Referentenentwurf geäußerten Kritikpunkte bereits zu einigen begrifflichen Anpassungen geführt haben. Allerdings besteht in einem Punkt der Definition des Begriffs Umweltaussage noch weiterer Verbesserungsbedarf. Zur Definition von Umweltaussage sollte der weitere Begriff geschäftliche Handlung verwendet werden. Der aus der EMCO-Richtlinie übernommene Begriff kommerzielle Kommunikation führt einen neuen Begriff ein, der weder unionsrechtlich noch im deutschen Recht definiert ist. Die Rechtsanwendung würde mit der Einführung dieses neuen Begriffs unnötig erschwert. Geschäftliche Handlungen, die nicht in den harmonisierten Bereich der UGP-Richtlinie fallen, würden dann vermutlich nicht erfasst. Dies betrifft etwa Umweltaussagen beim Ankauf von Produkten. Der im deutschen UWG übliche und vertraute Begriff wäre eben hier die geschäftliche Handlung, und dieser sollte auch zur Definition der Umweltaussage verwendet werden. Zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen. Angesichts der Verbreitung manipulativer Praktiken, sogenannter Dark Patterns auf digitalen Schnittstellen wie Webseiten oder Apps und der klaren Zielsetzung im Koalitionsvertrag, Verbraucherinnen und Verbraucher vor derartigen Praktiken besser zu schützen, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband hier ein konsequentes und wirksames Vorgehen des Gesetzgebers. Während manipulative Praktiken im harmonisierten Lauterkeitsrecht grundsätzlich in die alleinige Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, gilt für Finanzdienstleistungen eine Ausnahme. Hier ist auch der nationale Gesetzgeber aufgefordert, entsprechende Praktiken einen Riegel vorzuschieben. Und diesen Spielraum sollte der Gesetzgeber unseres Erachtens nutzen und den damit verbundenen Regulierungsauftrag für wirksame Manipulationsverbote wahrnehmen. Dazu gehört erstens, neben dem Verbot der stärkeren Hervorhebung von Auswahlmöglichkeiten sollte zumindest auch die wiederholte Aufforderung, eine bereits getroffene Entscheidung erneut zu treffen, ausdrücklich untersagt werden. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Nagging, also Nörgeln oder Nachhaken. Durch Nagging, insbesondere durch Pop-up-Fenster, fordern Unternehmen dazu auf, Zusatzversicherungen abzuschließen, Vertragsänderungen zuzustimmen oder kostenlose Produkte in kostenpflichtige Verträge umzustellen. Lauterkeitsrechtlich ist Nagging bislang nicht per se verboten, sondern eine Frage der Gesamtbetrachtung des jeweiligen Einzelfalls. Das macht die Rechtsdurchsetzung und Marktbereinigung unnötig schwierig und führt dazu, dass Unternehmen trotz gerichtlicher Einzelfallentscheidungen weiterhin Nagging einsetzen. Ein entsprechendes klares Verbot in der schwarzen Liste wäre ein ebenso klares Signal, das für mehr Rechtssicherheit sorgen würde. Zweitens. Sowohl bei der Hervorhebung von Auswahlmöglichkeiten wie auch beim Nagging sollte auf die Formulierung "der Empfänger der Dienstleistung ist" verzichtet werden. Gerade im Versicherungsbereich sind Empfänger und Dienstleistung, der Dienstleistung und Vertragsparteien eben nicht immer identisch. Drittens. Zum Schutz der Entscheidungsautonomie ist eine Auffangregelung im Sinne eines allgemeinen Verbots manipulativer Praktiken beim Vertrieb von Finanzdienstleistungen zu ergänzen. Diese Regelung würde es erleichtern, auch manipulative Praktiken jenseits konkreter Verbote unterbinden zu können und wäre unseres Erachtens auch unionsrechtlich geboten und erforderlich, um Artikel 16e Verbraucherrechtsrichtlinie hinreichend umzusetzen. Viertens, schließlich sollten die Ausnahmen vom individuellen Schadensersatzanspruch beim Verbot manipulativer Praktiken in § 9 Absatz 2 UWG-Entwurf ebenso wie die anderen Ausnahmen in der entsprechenden Regelung im UWG gestrichen werden. Vielen Dank.
Vorbildlich geendet von der Zeit. Ich habe jetzt in Reihenfolge der Wortmeldung zuerst Frau Kollegin Willnert.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an alle Sachverständigen. Meine zwei Fragen teilen sich. Meine erste Frage geht an Frau Professorin Dr. Augenhofer und die zweite Frage an Herrn Professor Dr. Kenning. Die erste Frage, die Neuregelung zur Umweltaussagen werden im Gesetzesentwurf explizit auf die direkte Kommunikation von Unternehmen gegenüber Verbrauchern beschränkt. Gibt es bei dieser Formulierung nicht bestimmte geschäftliche Handlungen, die nicht erfasst werden? Und wenn ja, wird die Wirkung der Regelung dadurch geschwächt? Und meine zweite Frage an Herrn Kenning. Was passiert auf neurologischer Ebene, wenn Dark Patterson auf, im Online-Shopping eingesetzt werden? Können dies insbesondere für das Beispiel des sogenannten Naggings ausführen, also des wiederholten Drängen von NutzerInnen, eine bereits getroffene Entscheidung zu ändern? Vielen Dank.
Als nächstes Herr Kollege von Zons.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Und mein Dank gilt auch den Sachverständigen, zum einen für die eingereichten Stellungnahmen und für ihre Bereitschaft, hier heute unsere Fragen zu beantworten. Ich habe zwei Fragen, und zwar einmal für Herrn Professor Klinger. Und zwar, mir geht es um die QR-Codes, die Sie auch in Ihrer schriftlichen Stellungnahme angesprochen haben. Sie sehen das kritisch. Es geht um die Erfüllung der öffentlichen Einsehbarkeit. Nun sind umfangreiche Produktbeschreibungen auf Produkten jedoch häufig für Verbraucher unter Umständen verwirrend und teilweise auch nur in sehr kleiner Schrift unterzubringen. Und welche Alternative, um möglichst einfach die öffentliche Einsehbarkeit von umfangreichen Produktinformationen sicherzustellen, würden Sie bevorzugen? Vielleicht können Sie dazu näher ausführen. Und die zweite Frage, die geht an Herrn Stur. Herr Stur, in Ihrer Stellungnahme fordern Sie eine Schadensersatzmöglichkeit für Verbraucher. Sollten diese Opfer manipulativer Praktiken werden, wie würden Sie diesen Schadensersatz berechnen wollen? Würden Sie den genauen Wert des Schadens als Berechnungsgrundlage heranziehen oder vielleicht einen pauschalierten, abgestuften Betrag bevorzugen, um mithilfe eines Strafschadensersatzes Unternehmen von solchen manipulativen Praktiken abzuhalten? Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes Frau Kollegin Heselhaus.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch Ihnen, den Sachverständigen, dass Sie sich unseren Fragen hier stellen. Meine zwei Fragen richten sich an Professor Dr. Busch zunächst. Und zwar wurde jetzt schon mehrmals Bezug zum Digital Fairness Act genommen, der ja von der EU-Kommission angekündigt ist. Was erwarten Sie vom DFA und wann rechnen Sie mit tatsächlich dem Inkrafttreten? Außerdem haben wir jetzt schon mehrere Aussagen gehört zu einem allgemeinen Verbot von manipulativen Designs. Jetzt haben wir hier ein Verbot drin, eines ganz speziellen Designs, obwohl drei eigentlich ausgemacht wurden. Warum halten Sie es nicht für sinnvoll, diese zwei anderen dann eben nicht auch zu verbieten? Danke.
Dankeschön. Als nächstes Herr Kollege Dr. Plum.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch von Seiten meiner Fraktion an die Sachverständigen. Ich würde gerne zwei Fragen richten, beide an Herrn Professor Schmidt-Kessel. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement die Problematik des Verweises auf die DIN-EN ISO 14024 Typ 1 angesprochen und aus Ihrer Sicht die Einschätzung gegeben, dass dieser Verweis nicht gegen die Verfassung verstößt. Können Sie das bitte noch mal etwas näher ausführen? Und zweitens haben Sie deutliche Kritik an den geplanten Regelungen zur Obsoleszenz geäußert. Auch da würde ich mich freuen, wenn Sie das noch mal etwas ausführlicher darlegen könnten.
Vielen Dank, Herr Kollege Lind, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zwei Fragen betreffen einerseits die Perspektive Konsumierender, andererseits Geschäftsbereich Business-Business. Und sie sind beide gerichtet an Professor Kenning. Zur ersten Frage. Der zweite Teil des Gesetzentwurfs betrifft ja Regulierung von Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegeln. Und zwar so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher teilweise beim Einkauf einer geradezu unüberschaubaren Zahl von unterschiedlichen Angeboten in dem Bereich begegnen. Es gibt zum Teil dann Kritik daran, dass befürchtet wird, dass über viele Jahre etablierte Siegel oder ähnliche Kennzeichnungen verschwinden könnten und dies gerade nicht im Sinne der Konsumierenden wäre. Halten Sie diese Kritik für berechtigt oder ist nach Ihrer Einschätzung die vorgesehene Definition des Nachhaltigkeitssiegels im Gesetzentwurf gelungen und zielführend? Die zweite Frage jetzt zum Bereich Wirtschaft und B2B. Aus der Wirtschaft hören wir teilweise die Befürchtung, dass die Regulierung nicht absichtlich, aber ungewollt auch Kennzeichnungen erfassen könnte, die nur relevant sind für den B2B-Bereich und sich gar nicht erst an Verbraucherinnen und Verbraucher richten. Sehen Sie diese Gefahr? Wie beurteilen Sie das?
Vielen Dank. Frau Kollegin Hirl, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Meine beiden Fragen gehen an Frau Lehfeld. Ich kann gleich an den Kollegen Lind mit anknüpfen. Die Wirtschaftsverbände kritisieren ja, dass der Entwurf eine überschießende Umsetzung wäre, weil die Umsetzung ja nicht nur B2C, sondern eben auch den B2B-Bereich regelt oder für den gelten soll. Wie bewerten Sie das? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage wäre, Wirtschaft und Bundesrat fordern eine Prüfung, ob die zeitliche Vorgabe zur Umsetzung der Richtlinie für die Unternehmen praxisnäher ausgestaltet werden kann und längere Abverkaufsmöglichkeiten gewährt werden können. Vielleicht können Sie uns da noch mal was Näheres dazu sagen. Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Kollegin Lennart, bitte.
Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihren Input. Ich hätte auch zwei Fragen, wovon die erste Frage an den Herrn Professor Dr. Busch geht. Wir hatten gerade schon mal die Formulierung gehört, die Beschränkung auf Finanzdienstleistungen wäre völlig sinnbefreit. Deswegen würde ich jetzt Sie gerne noch mal fragen, wie Sie dazu stehen, dass jetzt eben nur Finanzdienstleistungen bei der Regulierung betroffen sind und ob die Bundesregierung hier vielleicht auch mehr Branchen mit hätte einbeziehen können. Und meine zweite Frage geht an den Herrn Stur. Sie hatten sich ja auch für eine konsequente und wirksame Umsetzung eingesetzt. Welche zusätzlichen Dark-Pattern-Verbote wären denn für den Finanzdienstleistungsbereich aus Ihrer Sicht noch wichtig gewesen und vielleicht auch darüber hinaus?
Vielen Dank. Und zum Abschluss hat der Vorsitzende selber auch noch zwei Fragen. Und zwar eine an Frau Lehfeld. Einmal zum Thema, das anschließt an die Frage vom Kollegen Lind mit den Siegeln. Wir haben ja eine Reihe von Siegeln, die sozusagen als viele Marken und Logos bekannter Umweltverbände, aber auch, also NABU, WWF kennen wir alles, UNICEF, Plan, SOS Kinderdörfer und wie sie alle heißen. Aber eben auch selbst bei lokalen Einrichtungen, wie uns das jetzt auch gespiegelt wurde, Kinderheime, Sport- und Jugendvereine, könnten als Nachhaltigkeitssiegel aufgefasst werden, wenn sie im Rahmen kommerzieller Kommunikation verwendet werden. Dies geschieht ja beispielsweise in Kooperationen zwischen Unternehmen und solchen Organisationen gibt. Ich glaube, die Sachverhalte sind vielen bekannt, die es da gibt. Inwiefern besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass die Verwendung dieser Logos, also auch gerade von Umweltverbänden oder sozialen Organisationen, in der Kommunikation von Unternehmen, die mit solchen Verbänden Kooperationen unterhalten, künftig als unzulässiges Nachhaltigkeitssiegel gehen? Das ist uns ja viel gespiegelt worden. Und die zweite Frage hätte ich an Herrn Stur. Die Anbieter gerade aus dem Bereich erneuerbare Energien haben uns darauf hingewiesen, dass das ganze Thema Ökostrom, Grünstrom, Klima kompensiert, wie man das für die Kommunikation von den Angeboten
essentiell ist, um diese am Markt vermarkten zu können. Inwiefern besteht aus Ihrer Sicht bei Umsetzung der Richtlinie, kann es zu Problemen im Rahmen der sensiblen Kommunikation kommen? Sehen Sie hier Nachbesserungsbedarf am Gesetzentwurf? Ja, dann beginnen wir jetzt mit der Antwortrunde und beginnen, wie angekündigt, alphabetisch bei Herrn Stur mit einer Frage vom Kollegen Zons, einer Frage von der Kollegin Lennart und einer Frage vom Vorsitzenden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann gehe ich zuerst auf die Frage von Herrn von Zons ein zum Schadensersatzanspruch. Der Schadensersatzanspruch im UWG ist aus unserer Sicht erstens von der UGP-Richtlinie vorgegeben, sollte deshalb aber auch in Konsequenz des gesamten UWG immer dann zur Anwendung kommen, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher im Einzelfall durch unlautere geschäftliche Handlungen geschädigt worden sind. Der Anspruch zielt aus unserer Sicht in erster Linie auf das negative Interesse. Das heißt also, es geht letztlich darum, Verbraucherinnen und Verbraucher so zu stellen, als hätten sie die betreffende geschäftliche Handlung Entscheidung gar nicht so getroffen, wie sie eben durch die unzulässige geschäftliche Handlung manipuliert oder irregeführt wurden. Und diese Beschränkung auf das negative Interesse bedeutet aus unserer Sicht auch, dass sich die Frage sozusagen der Berechnung eigentlich nicht stellt in dem Kontext. Und das trifft eigentlich auch den Punkt des angesprochenen Strafschadensersatz. Es geht ja gerade nicht um kollektive Interessen und kollektive Rechtsdurchsetzung und Bestrafung von Unternehmen, die das Recht brechen, sondern es geht um den individuellen Anspruch, das heißt eben Verbraucherinnen und Verbraucher so zu stellen, als hätten sie eben die entsprechende Entscheidung gar nicht getroffen. Also die Frage des Strafschadensersatzes stellt sich hier für uns in dem Kontext nicht. Ich komme dann zur zweiten Frage von Frau Lenhardt. Der VZPV spricht sich grundsätzlich mit Blick auf den Digital Fairness Act, der ja auf europäischer Ebene zu erwarten ist, dafür aus, manipulatives Design und eben auch süchtig machendes Design, eben schädliches Online-Design, wenn man so will, nach Möglichkeit bereits in der reinen Gestaltung für unzulässig zu erklären. Das erleichtert die Rechtsdurchsetzung aus unserer Sicht. Wir sehen, dass wir im Moment sozusagen auf dem prinzipienbasierten Ansatz des UWG schon Schwierigkeiten haben, im Einzelfall eben jeweils zu argumentieren, dass es sich um eine unlautere geschäftliche Handlung handelt. Da wäre ein Per-se-Verbot in der schwarzen Liste, soweit das möglich ist, eigentlich für alle Dark Patterns zunächst mal ein Fortschritt. Nun ist es so, dass eben die schwarze Liste immer sehr konkrete Verbote enthält. Die kann man dann schlecht über den Wortlaut hinaus auslegen. Deshalb sollte man auch mit Blick auf sozusagen den Numerus Clausus der schwarzen Liste und die begrenzte Regelungsmöglichkeit Auffangtatbestände schaffen, wie Herr Busch es bereits skizziert hat. Das heißt auf jeden Fall eine Auffangregelung, soweit sich eben auch ein konkretes Verbot in der schwarzen Liste nicht anbietet, sollte dann aber ein Regelbeispiel etwa an die Stelle des konkreten Verbots treten. Was das speziell für Finanzdienstleistungen bedeutet, sind wir der Meinung, dass die mit Artikel 16e Verbraucherrechte-Richtlinie angesprochenen Fallgruppen hier in den drei Regelbeispielen schon relevante Praktiken betreffen. Wir würden uns auf jeden Fall dafür aussprechen, die beiden ersten Regelbeispiele, also die Hervorhebung von Auswahlmöglichkeiten sowie das Nagging eben konkret in der schwarzen Liste zu untersagen. Wir würden es auch begrüßen, wenn es ein konkretes Verbot geben würde, Kündigungsmöglichkeiten oder eben das Abmelden von Diensten, das dann heißt, konkret zu verbieten. Allerdings sehen wir hier auch vor dem Hintergrund der Diskussion um den Kündigungsbutton und die Heterogenität von Finanzdienstleistungen Schwierigkeiten, die relevanten Fälle wirklich in einem Blacklist-Verbot konkret abzubilden. Da könnte es auch sinnvoll sein, eben im Rahmen eines Regelbeispiels, eines offenen Tatbestands im Kontext einer Auffangregelung eben genau diesen Fall zu verbieten. Im Wesentlichen sind es relevante Fallgruppen. Darüber hinaus sind auch bei Finanzdienstleistungen Fälle von eben Urgency, Fear of Missing Out, also die Sorge sozusagen zu triggern, ein Angebot zu verpassen, problematisch, gerade mit Blick auf Anlageentscheidungen sollte es möglich sein, auch Dark Patterns, die in diese Richtung gehen, besser untersagen zu können als bislang nach geltendem Recht. Hier wäre es sicherlich wünschenswert, wenn das über ein Manipulationsverbot ermöglicht würde. Ob das in der Blacklist möglich sein wird, wird sich zeigen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass wir auch in diesem Bereich eigentlich ein Blacklist-Verbot bekommen sollten. Aber wohlgemerkt auch nicht beschränkt auf Finanzdienstleistungen. Das ist eine allgemeine Frage oder ein allgemeines Problem. Grundsätzlich kann man noch sagen, dass Dark Pattern, wie Herr Professor Kenning ja sagte, mittlerweile wirklich ein gut bekanntes, altes Phänomen sind. Und es gibt zahlreiche Taxonomien. Darauf sollte man zurückgreifen, um eben die Dark Pattern nicht nur zu definieren, sondern nach Möglichkeit auch konkret zu untersagen. Zur Frage von Herrn Steinecke. Herr Steinecke, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann lediglich anbieten, zu versuchen, hier die Antwort nachzureichen. Soweit ich es im Moment beurteilen kann, sind wir hier als Verband nicht positioniert in diesem Bereich.
Vielen Dank. Dann haben wir zwei Fragen an Professor Schmidt-Kessel von Herrn Dr. Plum.
Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Plum, für die beiden Fragen. Zunächst zu der Einbeziehung dieser DIN-EN-ISO-Norm. Das berührt so eine Grundentwicklung, die wir im Moment im Bereich der Normung generell haben. Wir haben zwei ganz zentrale EuGH-Entscheidungen in dem Bereich, die einerseits Normung für jedenfalls für bestimmte Bereiche zum Gegenstand des Unionsrechts machen. Also man kann Vorlageverfahren darauf stützen. Und das Zweite ist, dass auch Zugangsansprüche jedenfalls gegen die Europäische Kommission gewährt werden. Und das ist aus meiner Sicht genau der Grund, warum man zwar gut Bauchweh haben kann, Normung hier in gesetzliche Tatbestände einzubeziehen. Aber das, was der Kern des Verfassungswidrigkeitsvorwurfs ist, ist ja, dass sie nicht zugänglich sind. Also sie ist dutzendfach frei verfügbar im Netz, allerdings derzeit möglicherweise illegal. Aber was wir eben haben, wir haben diesen europarechtlichen Zugangsanspruch, sobald das unionsrechtlich geboten ist. Damit ist das Verfassungswidrigkeitsproblem meines Erachtens vom Tisch, das rechtspolitische aber nicht. Meines Erachtens muss man eine anständige Zugangsregelung für solche Normen schaffen. Und das geht weit über diesen Fall hier hinaus. Das betrifft große Teile des Produktsicherheitsrechts, wo es ja auch um verbraucherschützende Ansprüche im 37 der Produktsicherheitsverordnung geht, zivilrechtliche Ansprüche in dieser öffentlich-rechtlichen Norm. Das muss man klären. Und man muss sich auch klar sein, dass damit ein wesentlicher Teil des Finanzierungsmodells der Industrienormung gefährdet ist und möglicherweise auch enteignungsrechtliche Entschädigungsansprüche. Ich bin kein Staatsrechtslehrer, deswegen will ich dazu nicht viel sagen, als dass man das intensiv prüfen muss. Sie sind hier wohl unionsrechtlich veranlasst, sodass nicht der Bund in der Haftung wäre. Also das kann man also ohne weiteres machen, ohne Haftungsrisiko. Aber die Finanzierung der Normung muss dann auch auf neue Grundlagen gestellt werden, weil dann alle Normen, die Gegenstand des Unionsrechts werden, wenn die praktisch Public Domain werden, dann muss man das anders finanzieren. Zur Obsoleszenz, also ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass man das dringend bekämpfen muss. Ich glaube nur, dass diese Norm hier völlig misslungen ist, und zwar schon die Richtliniennorm, und zwar so sehr, dass man wirklich überlegen muss, die nicht umzusetzen. Das habe ich noch nie vorgeschlagen. Das ist für mich erstmalig. Warum? Kriterium für Obsoleszenz ist die Begrenzung der Haltbarkeit durch ein Merkmal. Merkmal, es ist sehr, sehr weit. Jedweder dieser Fälle begründet dann Obsoleszenz. Also bewusst, das steht da nicht drin, aber so ist es wohl gedacht, bewusste Begrenzung der Haltbarkeit durch ein Element. In dem Moment, wo ich das habe, habe ich Obsoleszenz. Und was dann passiert ist, ich darf keine kommerzielle Kommunikation mehr machen. Das schließt alle Informationspflichten ein, zu denen ich vielleicht andererseits verpflichtet werde. Das schließt jede vorvertragliche Aufklärung ein. Die Norm ist viel zu weit geraten. Das ist keine Kritik am Ministerium, denn so steht es schon in der Richtlinie. Das ist eine Kritik an der unionsrechtlichen Vorgabe, die meines Erachtens untragbar ist und am Maßstab von Artikel 11 Grundrechtecharta überprüft werden sollte. Das geht so nicht. Man muss sich da was anderes einfallen lassen als quasi Obsoleszenzgeräte totschweigen. Das ist nicht die Lösung.
vielen Dank. Frau Lehfeldt mit zwei Fragen von Frau Kollegin Hirl und einer Frage vom Vorsitzenden.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Zum Thema B2B, B2C nochmal. Wir selber mögen das Wort Goldplating nicht so gerne, aber es wird nun mal in diesem Zusammenhang auch öfter mal benutzt. Und auch im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass wir europarechtliche Dinge jetzt umsetzen, ohne dass wir da noch vielleicht ein paar Dinge drauflagern. Das ist der eine Grund, warum uns das so wichtig ist. Es ist aber schon auch so, dass man ja natürlich, kann man sagen, dass bei allen Produkten, die für Verbraucher gedacht sind, dass die Infos eingehalten werden müssen, dass das vielleicht vorher auch in der Lieferkette schon sinnvoll ist. Nun ist es aber nach den Infos unserer Mitglieder und insbesondere des HDE, der ja auch hier die Stellungnahme mitgezeichnet hat, so, dass es doch etliche Produkte gibt, die im B2B-Bereich verbleiben, die also nie an den Consumer kommen und deshalb bei diesen Produkten eine Ausweitung eben bürokratische Belastungen bedeuten würden. Und die wollen wir ja eigentlich gerade abbauen und die werden in diesem Bereich unserer Auffassung nach eben nicht notwendig. Und insofern wurde ja auch an dem Gesetzesentwurf schon in Teilen gearbeitet. Das sah ja vorher auch noch ein bisschen anders aus. Also dieses Gegenüber Verbraucher wurde ja auch schon an einer Stelle eingeschoben, sodass wir uns eben wünschen würden, dass das grundsätzlich jetzt bei der Umsetzung eben so erfolgt. Genau. Das zu der ersten Frage. Die zweite Frage ging nochmal auf den Abverkauf. Das ist auch ein super wichtiges Thema natürlich für den Handel. Ich habe vorhin schon die Produktkategorien zum Beispiel Tee oder Konserven erwähnt. Das gilt aber genauso auch für andere Produkte, also alles, was im Grunde so Verpackungsgeschichten betrifft. Ja, wir haben... Uns ist vollkommen klar, dass der Gesetzgeber hier in Deutschland jetzt nicht die Option hat zu sagen, ah, na ja, gut, in Deutschland dürft ihr jetzt alles noch 3 Jahre verkaufen, weil die Richtlinie das nicht hergibt. Das ist uns also völlig klar, dass wir hier nicht, wir wollen hier keine Forderungen stellen, die irgendwie europarechtlich problematisch sind. Wir wissen aber, dass das Thema bei der Kommission schon angekommen ist und dass man sich da auch Gedanken macht. Vielleicht wird es noch ein paar MCO-FAQs geben. Vielleicht kann man hier auch mit dem CPC-Netzwerk und mit allen möglichen Akteuren noch mal sprechen und hier doch noch mal überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist und im Sinne der Umwelt, dass hier vielleicht nachher Verpackungen, Produkte oder Sachen weggeschmissen werden müssen, weil sie nicht mehr im Handel sein dürfen ab September 2026. Ja, das ist uns relativ wichtig. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass man die Gegenäußerung der Bundesregierung aufgreift und fordert, dass man in einem Entschließungsantrag ausdrücklich dazu auffordert, in Brüssel auf längere Abverkaufsmöglichkeiten hinzuwirken. Wir haben auch Vorschläge dazu in unserer Stellungnahme zu dem Thema. Das war das Thema. Und dann hatten wir noch das Thema Siegel, die Frage von Herrn Steinecke. Da ist es natürlich so, dass wir vermuten, dass der Hinweis eines Unternehmens, zum Beispiel jetzt auf einer Webseite, wo man sagen würde, wir unterstützen Greenpeace, XYZ, wen auch immer, mit Spenden und nähere Infos dazu, da würden wir wohl nicht sagen, dass das jetzt eine Werbung mit einem Nachhaltigkeitssiegel ist. Aber wenn jetzt Logos verwendet werden, na, dann wird es vielleicht schon anders aussehen, wenn Sie mit Rechtsanwaltskanzleien sprechen, die jetzt in diesem Bereich beraten, die sind alle sehr zurückhaltend, alle vermuten, dass es hier eine enorme Menge an Rechtsprechung geben wird, weil es unglaubliche Unsicherheiten gibt im Zweifel und das ist das, was wir eben auch wahrnehmen, ist es dann so, dass die Unternehmen sagen, das ist mir zu unsicher, dann verzichte ich eben darauf. Ja, das wollen wir doch aber im Endeffekt nicht. Das kann ja nicht am Ende die Lösung sein, das ist das, was wir auch gerne als Greenwashing bezeichnen, dann redet man eben einfach nicht mehr drüber. So. Auch hier haben wir uns überlegt, dass es eben gut wäre, wenn der Bundestag im Rahmen eines Entschließungsantrags feststellen könnte, dass natürlich die Verwendung von Logos und Marken natürlich bei entsprechender Transparenz zu der konkreten Kooperation, aber nicht als Verwendung eines Nachhaltigkeitssiegels bewertet werden. Und auch hier lohnt es sich, glaube ich, in Brüssel sich noch mal stark zu machen, sodass man vielleicht auch hier in den Guidelines nachher zu EMCO noch was drinstehen hat. Ja, danke.
Vielen Dank. Nun kommt Herr Professor Klinger mit einer Frage von Kollegen von Soos. Bitte schön.
Genau, die Frage richtete sich zur Nutzung von QR-Codes in der Werbung zur
zur Aufklärung dessen, was die Umweltleistung eigentlich sein soll. Da gleich vorab eine gewisse Differenzierung ist da wahrscheinlich nötig, auch in Richtung der Bundesregierung. Der Hinweis auf die QR-Codes findet sich ja bisher nur in Anführungszeichen in der Begründung. Und so ganz sicher kann man sich juristisch gar nicht sein, finde ich, ob er überhaupt erforderlich ist. Weil die Umweltleistung wird ja so beschrieben in der Richtlinie, dass es darum geht, dass eben die Umweltaussage über die künftige Umweltleistungen muss klar, objektiv und öffentlich einsehbar sein. Und ob die öffentliche Einsehbarkeit überhaupt auf dem Produkt sein muss und wenn ja, ob es dann via QR-Code eben ausreichend ist, das muss man sozusagen, das kann man in Frage stellen, ob das überhaupt nötig ist, ob das so weit geht. Wenn man es allerdings sagt, dann kann man auch in Frage stellen, ob der QR-Code tatsächlich ausreichend ist, wenn man berücksichtigt, dass das vielleicht ja heißt, öffentlich einsehbar, dass es so etwas wie Zugriff für jedermann bedarf. Und wenn nach Statista jedenfalls 20% der über 16-Jährigen kein Smartphone besitzen, dann könnte man das vielleicht in Abrede stellen. Wenn man sich jetzt dann die Frage stellt, okay, QR-Code geht dann vielleicht also auch nicht, dann gibt es meines Erachtens nur zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, eben dann nicht zu werben, wenn man das nicht aufklären kann. So umfassend, wenn man so ein kleines Produkt hat, Streichholzschachtel verkaufen will beispielsweise. Oder man findet einen Mittelweg, wie wir es ja beispielsweise in 5a Absatz 3 Nummer 1 UWG schon haben. Da haben wir einen Hinweis darauf, dass die räumlichen Beschränkungen des Produkts zu berücksichtigen sind bei der Aufklärungspflicht. Und das könnte hier dazu führen, dass man eben differenziert, ob man beispielsweise eine Streichholzschachtel verkauft, nicht so gut, da so einen langen Beipackzettel zu haben, oder ob man eine ganzseitige Tagesanzeige von Mercedes-Benz hat, wo man vielleicht mehr Platz zur Verfügung hat. Das könnte sozusagen die Differenzierung ergeben. Aber ich gebe auch noch mal zu bedenken, ich bin mir persönlich nicht so sicher, ob man überhaupt direkt auf die Antwort machen muss.
Vielen Dank. Drei Fragen an Herrn Professor Kenning, eine Frage von Kollegin Willnert und zwei Fragen vom Kollegen Lindt.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an Frau Willnert und Herrn Lindt für die Fragen, die durchaus reizvoll sind, um tiefer in das Themengebiet zum Beispiel der Consumer Neuroscience einzusteigen. Ich verzichte darauf und versuche einfach mal ganz oberflächlich zu erklären, was im Gehirn passiert, wenn wir mit Nagging konfrontiert werden. Das weiß nämlich niemand, weil das bis dato noch niemand erforscht hat. Dafür ist sozusagen das Themengebiet zu jung. Man kann also jetzt nur theoretisieren an dieser Stelle. Ich werde versuchen, das kurz zu machen. Wir verwenden normalerweise drei Strukturen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Wir brauchen den Nucleus accumbens, wir brauchen die Inselregion und wir brauchen den ventromedialen präfrontalen Kortex. Alle haben eine bestimmte Funktion. Die Nucleus accumbens ist normalerweise Teil des Belohnungssystems. Die Inselregion ist Teil des Schmerzzentrums. Da werden hohe Preise verarbeitet. Der ventromediale präfrontale Kortex ist, wenn man so will, für die Integration von Emotionen in Entscheidungsprozesse zuständig. Und wenn man diese drei Strukturen in den Blick nimmt, dann ist es wahrscheinlich aus der theoretischen Perspektive, wie gesagt, es gibt keine empirische Studie dazu, dass das wiederholte Konfrontiertwerden mit diesen entsprechenden Verzögerungstaktiken dazu führt, dass wir einen Zustand erleben werden, den wir Ego Depletion nennen. Das heißt, die kognitiven Ressourcen im ventromedialen präfrontalen Kortex werden reduziert. Die Person wird eine emotional geprägte Entscheidung treffen. Das nehmen wir wahr, als irgendwie wollen wir das nicht, aber wir tun es trotzdem. Wir treffen dann nachher gegebenenfalls diese Entscheidung mit dem Ergebnis einer sogenannten kognitiven Dissonanz. Wir sind unzufrieden damit, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Mit dem negativen Effekt nachher auf der Bekundungsebene für die Kundenzufriedenheit und die Kundenbindung. Das war das, was ich vorhin meinte, dass Manipulation teilweise einen negativen Effekt auf Kundenzufriedenheit und Kundenmanipulation im Sprachspiel der Psychologie hat. Im Sprachspiel der Neurologie kann ich das nur theoretisieren, aber nicht empirisch fassen. Das ist aber eine interessante Frage, nehme ich gerne mit, werden wir mal untersuchen. Also das soweit zu dem Bereich. Bei Herrn Lindt war ja die Frage, das Thema, gegebenenfalls würden wir Vertrauenskapital verlieren durch entsprechende Nachhaltigkeitssiegel, wenn wir zu spezifisch sind in dem Bereich. Und da ist das meiner Meinung nach so, es gibt eben doch eine ganze Reihe von vertrauensvollen Marken, Co-Brands, Trusted Third Parties und so weiter, die aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher sich zu Recht eine gute Stellung im Entscheidungsprozess erarbeitet haben. Und so wie ich das derzeit wahrnehme, würden diese Marken gegebenenfalls diese Sonderform, die es gibt, die der Wettbewerb zu Recht entdeckt hat, die auch eine Befähigung sozusagen haben, eine Berechtigung haben, die würden vielleicht verschwinden. Deswegen war meine Einlassung, dass man insbesondere im Bereich der Gewährleistungsmarke, der ja mit erwähnt wird, ja, als Erwägungsgrund, im Bereich der Gewährleistungsmarke sich nochmal genauer anschaut, ob man da etwas sozusagen retten kann, dass man den Unternehmen eine Brücke baut über die Gewährleistungsmarke, weil die Gewährleistungsmarke in der Beantragung ja schon eine Prüfung auch Irreführung voraussetzt. Also da könnte man sozusagen einen Umweg schaffen. So wäre mein Verständnis in dem Bereich. Zum Thema B2B. Ja, da ist die Frage, wen möchte man schützen? Also ich glaube, die Idee ist ja, dass wir versuchen, rationale Entscheidungen zu ermöglichen, was immer das bedeutet. Wir haben vielleicht so eine leichte Vermutung, dass rationale Entscheidungen von Unternehmen getroffen werden und eher emotionale Entscheidungen immer von Verbraucherinnen und Verbrauchern getroffen werden. Auch Unternehmen können sehr oft emotional entscheiden und sind damit dann Gegenstand gegebenenfalls auch der Irreführung. Und insofern wäre nicht auszuschließen, dass gegebenenfalls auch hier bestimmte Nachhaltigkeitsbotschaften, wenn sie nicht reguliert werden, zu einer Irreführung in dem Bereich führen würden. Also insofern halte ich das schon für relevant, sich diesen Bereich genauer anzuschauen. Ich glaube auch, dass das sozusagen Ausstrahlungseffekte haben könnte auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und zwar in zwei Positionen. Die eine Position ist das sogenannte Ingredient Branding. Das heißt, da werden bestimmte Markenattribute in bestimmten Bestandteilen der Endprodukte berücksichtigt. Das kennen wir zum Beispiel, wenn ZF ein Getriebe fertigt für eben BMW. Dann wirbt BMW gegebenenfalls mit Ingredient Branding ZF-Getriebe und so weiter. Da könnte also was als Spillover-Effekt sozusagen an Irreführung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergehen. Das zweite ist, wir haben ja auch, wenn dort Stop the Clock sozusagen gilt, immer noch die CSRD-Richtlinie. Und die B2B-Unternehmen könnten natürlich dazu geneigt sein, die entsprechenden Nachhaltigkeitsattribute im Rahmen ihrer nicht finanziellen Berichterstattung mit aufzugreifen. Und das könnte natürlich dann auch gegebenenfalls Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher haben, die dann irgendwie in diesem Bereich wahrnehmen, dass das Unternehmen sind, die gegebenenfalls sich in dem Sinne ökologisch, ökonomisch oder eben sozial nachhaltig verhalten, aber faktisch eben durch eine Falschbilanzierung in Anführungsstrichen dieser Elemente dann ein Signal senden würden, was nicht passend ist. Also das wäre so eine, wären zwei Möglichkeiten, wie gegebenenfalls diese Bereiche ausstrahlen könnten auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber die Gefahr sozusagen, dass da im B2B-Bereich entsprechend auch Unternehmen in die Regulierung kommen, die sehe ich auch. Da würde ich mich Frau Lehfeld anschließen. Ja. Also ich bitte um Nachsicht für die neurowissenschaftlichen Ausführungen. Das ist mein Forschungsgebiet, aber ich habe jetzt noch 45 Minuten Zeit, 40 Sekunden Zeit, könnte noch mehr sagen, aber ich gebe die gerne an Herrn Busch weiter. Bitte schön.
So funktioniert das hier leider nicht.
Ach so, okay.
Ja, ja. Und dann gibt es hinterher noch ein Getränk an der Bar dafür. Nein. Herr Professor Busch bleibt bei den 6 Minuten mit 2 Fragen von Frau Kollegin Heselos und einer Frage von Frau Kollegin Lehnert.
Ja, ganz herzlichen Dank. Die erste Frage von Frau Heselhaus betraf den Digital Fairness Act. In der Tat, das ist ja, wie die Kommission selbst sagt, die Flagship Initiative im Bereich der Verbraucherpolitik. So ganz klar ist noch nicht, was da kommt. Es ist die Rede von einem breiten Spektrum von Themen, personalisierte Preise, Abo-Modelle, In-App-Payment, Addictive Design und eben auch Dark Patterns. Aber nicht nur inhaltlich ist im Moment noch recht offen, was tatsächlich kommen wird. Auch der Zeithorizont ist noch recht offen. Und ich glaube, das ist für dieses Gesetzgebungsverfahren besonders wichtig, das noch mal zu betonen. Die Konsultation der Kommission zum Digital Fairness Act ist gerade zu Ende gegangen. 24. Oktober war die Frist. Es war ursprünglich angekündigt, im dritten Quartal 2026 einen Rechtsetzungsvorschlag zu veröffentlichen. Im aktuellen Arbeitsprogramm der Kommission ist jetzt schon vom vierten Quartal 2026 die Rede. Wenn das so kommt, dann wird danach das Rechtsetzungsverfahren weitergehen. Und realistisch ist das, ich würde mal sagen, Ende 2027, vielleicht Anfang 2028 eine politische Einigung da ist und dann, was im Amtsblatt veröffentlicht wird. Es ist noch nicht klar, ob das eine Richtlinie oder eine Verordnung ist. Beim letzten Consumer Summit hat Kommissar McGrath auf genau diese Frage geantwortet, to be decided. Und ich glaube, das ist jedenfalls nach außen noch immer der Stand. Wenn es eine Richtlinie wird, gibt es 2 Jahre Umsetzungsfrist wahrscheinlich. Wenn es eine Verordnung wird, gibt es auch eine Übergangsfrist. Das heißt, wir sprechen jetzt über die 2030er Jahre. Also DFA wird wirksam werden, wahrscheinlich erst um das Jahr 2030. Und deshalb, denke ich, sollte man auf keinen Fall so lange warten bei einem so wichtigen Thema. Der zweite Punkt, die zweite Frage betraf die Regel bei Spiele. Der Gesetzentwurf sieht ja im Moment vor, dass nur eines von drei Regelbeispielen umgesetzt wird. Nun haben wir jetzt in der Diskussion schon gehört, dass Dark Patterns ein ganz vielgestaltiges Phänomen beschreiben. Nicht nur Visual Interference, das wäre das erste Regelbeispiel, nicht nur Nagging, nicht nur Hard to Cancel oder Roach Motel, auch Click Fatigue, Social Proof, Confirm Shaming. Ja, es gibt ganz umfangreiche Taxonomien. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht, würde es viel zu kurz greifen, wenn man jetzt nur eine Fallgruppe, nur ein einziges Beispiel herausgreifen würde. Deshalb spricht aus meiner Sicht erstens vieles dafür, alle drei Regelbeispiele zu adressieren und ganz wesentlich diesen allgemeinen Tatbestand aus Absatz 1 Satz 1 mit in die Umsetzung zu nehmen. Sonst hat man nur einen Bruchteil des Problems adressiert. Also ich glaube, man braucht nicht nur die Regelbeispiele, man braucht den Auffangtatbestand und meines Erachtens am besten nicht in der Blacklist, sondern als eigenständige Regelung und die Regelbeispiele konkretisieren dann das allgemeine Verbot. Das zur zweiten Frage. Zur dritten Frage von Frau Lehnhardt. Sie fragen, warum nur Finanzdienstleistungen, warum kein allgemeines Verbot? Nun, in systematischer Hinsicht würde ich Ihnen zustimmen, wäre es vorzugswürdig, ein sektorübergreifendes Verbot vorzunehmen. Ansonsten hat man wieder Fragmentierung im Regelungsrahmen. Ich verstehe das so, dass man sich jetzt erstmal nur auf die Finanzdienstleistungen fokussiert hat. Zum einen keine überschießende Umsetzung, 1:1 Umsetzung. Es gibt vielleicht einen Sachgrund, dass bei Finanzdienstleistungen besonders große Risiken für Verbraucher und Verbraucherinnen drohen. Hier geht es um Altersvorsorgeprodukte, um Kreditprodukte. Wenn da Dark Patterns ihre Wirkung entfalten und manipulieren, ist der Schaden natürlich größer, als wenn ich ein T-Shirt kaufe, das ich nicht habe kaufen wollen. Also deshalb vielleicht Finanzdienstleistungen im Ergebnis. Mittelfristig gedacht, sollte es aber eine sektorübergreifende Regelung geben. Wäre das dann überschießend? Ich würde sagen, nein. Überschießende Umsetzung ist ja nicht per se schlecht. Überschießende Umsetzung ist vielleicht dann problematisch, wenn sie bürokratische Lasten für deutsche Unternehmen mit sich bringen, die andere Wettbewerber im Binnenmarkt nicht haben. Dann ist überschießende Umsetzung ein Wettbewerbsproblem. Aber hier geht es nicht um bürokratische Lasten. Es geht nicht um Berichtspflichten. Es geht nicht um Dokumentationspflichten, um Zertifizierungsaufwand. Es geht schlicht darum, dass das Online-Interface nicht manipulierend gestaltet wird. Das heißt, Unternehmen, die sich jetzt schon fair verhalten, haben überhaupt keinen Umsetzungsaufwand. Unternehmen, die jetzt mit Dark Patterns vielleicht noch arbeiten, haben einen einmaligen Umsetzungsaufwand und danach ist alles gut. Also ich glaube, überschießende Umsetzung, die hier dann in Rede stände, wäre in diesem konkreten Fall meines Erachtens kein Problem.
Vielen Dank. Letzte in der ersten Fragenrunde ist Frau Professor Augenhofer mit einer Frage von der Frau Kollegin Willnert.
Vielen Dank für die Frage. Ich hatte versucht, in meiner Stellungnahme genau darauf hinzuweisen und dass eben der Begriff kommerzielle Kommunikation enger ist als der Begriff der geschäftlichen Handlungen, der bislang verwendet wird im UWG. Typische Beispiele, wo der Anwendungsbereich der Definition der geschäftlichen Handlung größer wäre als der Begriff, weiter wäre als der Begriff der kommerziellen Kommunikation, wären Maßnahmen beim Bezug von Waren und Dienstleistungen, Herr Kollege Stur hat das auch aufgegriffen, oder Maßnahmen von Dritten, die nicht Unternehmer sind, zur Förderung des Unternehmers. Typisches Beispiel wäre Influencer oder auch der Wiederverkauf von gebrauchten Produkten. Ich denke, das ist auch ein Beispiel, wo man sieht, dass mehr Regelung nicht unbedingt mehr Rechtssicherheit bedeutet. Und auch wenn das Herr Kollege Klinge anders gesehen hat als ich in meinem Eingangsstatement, und dass die Gefahr einer Fragmentierung des Rechts droht. Die Kollegen Busch und Schmidt-Kessel unter anderem haben ja auch darauf hingewiesen, dass auch bei der angestrebten Umsetzung der Bestimmung aus der Finanzfernabsatzdienstleistung in Nummer 33 des Anhangs dazu führen kann, dass es zu einer Fragmentierung des Rechts kommt und dass die Nummer 33 des Anhangs den Eindruck erwecken könnte, dass andere Dark Patterns im Bereich der Finanzdienstleistung erlaubt sind. So viel zur kommerziellen Kommunikation.
Vielen Dank. Die erste Fragerunde ist beendet. Ich habe 5 Wortmeldungen für die zweite Fragerunde. Kommt noch eine 6., würde dann, denke ich, glaube ich, auch reichen. Dann brauchen wir keine 3. Also wer jetzt noch was hat, gut, dann können wir in die zweite Fragerunde einsteigen mit einer Frage von oder mehreren Fragen von Kollegen Dr. Plum.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne die erste Frage an Frau Lehfeld richten. Der Vorsitzende selbst hat ja in der ersten Fragerunde problematisiert, dass Anbieter erneuerbarer Energien darauf hinweisen, dass Begriffe wie Ökostrom, Grünstrom oder klimakompensiert für die Kommunikation von Energieangeboten unverzichtbar seien. Und dass insofern die Frage besteht, ob am Gesetzentwurf Nachbesserungsbedarf besteht. Herr Stuhr hatte gesagt, schon, es reicht dazu noch mal eine Antwort nach. Vielleicht können Sie auf diese Problematik noch einmal eingehen. Zweite Frage würde ich gerne an Herrn Professor Schmidt-Kessel richten. Der Gesetzentwurf enthält zahlreiche Informationspflichten. Sehen Sie hier noch Möglichkeiten zur Vereinfachung? Vielleicht ist etwas verzichtbar. Und wie schätzen Sie insgesamt die Rechtsfolgen dieser Informationspflichten gerade im Hinblick auf die damit verbundenen bürokratischen Belastungen ein?
Die nächste ist die Kollegin Hirl, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Lehfeld und Herrn Stuhr. Und zwar hat die Holzwirtschaft darauf aufmerksam gemacht, dass die Vortäuschung einer anderen Materialität des Produkts als Umweltaussage zu einer Verbrauchertäuschung im Sinn der Richtlinie führen kann und fordert jetzt eine eindeutige Kennzeichnungspflicht für Materialimitate und eben ja, die missbräuchliche Verwendung des Begriffs in der Vermarktung ausdrücklich als unlautere Geschäftspraxis einzustufen. Die Frage wäre, teilen Sie diese Forderung?
Wir sind gespannt. Fragen von Frau Kollegin Heselhaus.
Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an Professor Dr. Busch. Sie machen in Ihrer Stellungnahme auch auf redaktionelle Fehler in der deutschen Sprachfassung der Verbraucherrechte-Richtlinie aufmerksam, die Sie gerne im Gesetzentwurf korrigiert sehen. Können Sie hierzu bitte genauer ausführen? Danke.
Vielen Dank. Wir haben dann noch Frau Kollegin Willnert.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Professorin Dr. Susanne Augenhofer. Der Entwurf sieht eine Ausnahme vom individuellen Schadenersatzanspruch bei Verboten manipulativer Praktiken vor. Welche Folgen hat diese Ausnahme für den Schutz von VerbraucherInnen und sehen Sie hier aus Sicht des effektiven Verbraucherrechts Änderungsbedarf? Vielen Dank.
Und Herr Kollege von Zons.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch 2 Fragen. Eine Frage für Herrn Professor Dr. Klinger. Und zwar in Ihrer schriftlichen Stellungnahme beschäftigen Sie sich auch mit der Übergangsregelung. Und die Übergangsregelung lehnen Sie ab. Andere Sachverständige halten das für notwendig, vor allem im Hinblick auf Produkte, die mehrere Jahre haltbar sind und die nach Inkrafttreten der UWG-Novelle dann nicht mehr verkauft werden dürften. Sehen Sie hierbei eine Problematik für den Umweltschutz? Und vielleicht könnten Sie insgesamt noch mal vertiefend zu dem Themenkomplex Übergangsregelung ausführen. Und dann habe ich noch eine zweite Frage für Frau Lehfeld. Und zwar in der schriftlichen Stellungnahme wird kritisiert, dass die angewandten Modellrechnungen von unter 100.000 Fällen als Erfüllungsaufwand zwecks Identifizierung potenziell unzulässiger Angaben für die gesamte deutsche Wirtschaft unrealistisch niedrig angesetzt würden. Welche Belastungen erwarten Sie konkret, insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen durch die Einführung der neuen Zertifizierungspflichten für Nachhaltigkeitssiegel nach dem UWG-Entwurf. Vielleicht könnten Sie da noch etwas dazu ausführen. Dankeschön.
Und zum Schluss der Kollege Benner.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch zwei Fragen an Professor Dr. Klinger. Meine erste Frage knüpft an ein bisschen das an, was auch der Kollege Dr. Plum noch mal gefragt hat. Also er hat es auf den Strombereich bezogen, grüner Strom, Ökostrom. Ich würde da noch einmal generell fragen, so ein bisschen die Abgrenzung auch zwischen Siegel und Logo. Also ich denke da irgendwie an den Panda-Bären vom WWF, den man dann kennt, inwieweit wir hier eine ungenügende Klarstellung haben. Und die zweite Frage, und auch das war heute schon mal Thema, die Frage, ob die EMCO-Richtlinie die Umsetzung ins UWG überschießend ist. Also die Frage, ob es nicht nur auf den B2C-Bereich beschränkt sein sollte, beziehungsweise hier zu weit umgesetzt ist. Ich kann mir denken, wie Sie das sehen, aber es würde mich dennoch einmal interessieren.
Vielen Dank. Wir beginnen mit der Antwortrunde bei Frau Professor Augenhofer mit einer Frage von Frau Kollegin Willner.
Vielen Dank für die Frage. Meines Erachtens gibt es überhaupt keine europarechtlichen Gründe, die dafür sprechen würden, dass Paragraph 9 im vorliegenden Entwurf vorsieht, dass Verstöße gegen die vorgesehene Nummer 33 des Anhangs, also Verstöße gegen Dark Patterns, ausgenommen sind von einem individuellen Schadensersatz. Es wurde heute schon angesprochen in einer Stellungnahme, dass ein individueller Schadensersatz, der sich aus Artikel 11a der OGB-Richtlinie ergibt, wichtig ist für eine effektive Rechtsdurchsetzung. Ich denke, man kann nicht behaupten, dass es ein Overenforcement gibt im OWG und dass Verbraucher besonders häufig von ihrem Schadensersatzanspruch Gebrauch machen. Umso wichtiger erscheint es, dass sie grundsätzlich diese Möglichkeit haben, auch im Zusammenhang mit der Verbandsklagenrichtlinie, die in deren Anhang wiederum die Consumer Empowerment-Richtlinie erwähnt, sodass bei der Rechtsdurchsetzung zugunsten von Verbrauchern auch individuelle Schadensersatzansprüche durch Verbände geltend gemacht werden können. Und generell würde ich festhalten wollen, dass eine effektive Rechtsdurchsetzung sowohl durch Verbände als auch individuelle Geschädigte wichtig ist, um tatsächlich Greenwashing und Dark Pattern auch Einhalt zu gebieten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Busch, mit einer Frage von Frau Kollegin Heselhaus.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Heselhaus. Redaktionelle Fehler in der deutschen Fassung der Richtlinie, in der Tat, davon gibt es zwei. Der erste betrifft den Begriff Online-Benutzeroberfläche. Unternehmen sollen ihre Online-Benutzeroberfläche im Sinne von Artikel 3 Digital Services Act nicht manipulativ gestalten. Also ein Verweis auf Artikel 3 Digital Services Act. Im Digital Services Act wird aber gar nicht der Begriff Online-Benutzeroberfläche verwendet, sondern der Begriff Online-Schnittstelle. Jetzt mag man sagen, macht das einen großen Unterschied, aber sprachliche Präzision ist hier natürlich wichtig, weil ansonsten sozusagen noch mehr Rechtsunsicherheit in die Texte reinkommt. Das haben die Autoren des Gesetzentwurfs natürlich erkannt und deshalb angeregt, in der Umsetzung den Begriff Online-Schnittstelle zu verwenden. Das würde ich also auf jeden Fall auch unterstreichen. Der zweite redaktionelle Fehler, der wird in der Gesetzesbegründung bisher nicht angesprochen. Da geht es um die Begehungsmodalitäten bei Artikel 16e. In der deutschen Fassung heißt es nur, die Online-Schnittstelle soll nicht so gestaltet werden, dass Verbraucher manipuliert werden. In der englischen Fassung heißt es deceive or manipulate. Im Französischen tromper und manipuler. Und so würde man das auch in den anderen Sprachfassungen finden. Hier fehlt also sozusagen in der deutschen Fassung eine Begehungsmodalität. Das ist bisher nicht aufgefallen, würde ich sagen, weil Satz 1 ja nicht umgesetzt wurde im bisherigen Gesetzentwurf. Wenn man aber, wie ich empfehlen würde, das allgemeine Verbot umsetzt, dann sollte man auch die richtige Formulierung nehmen. Übrigens, man stellt damit Parallelität zu Artikel 25 Digital Services Act her. Auch das wäre dann wieder stimmig. Nochmal, das wird erst relevant, wenn man das allgemeine Verbot umsetzt. Dazu würde ich nochmal dringend raten, sonst gibt es ein Umsetzungsdefizit und das nächste Vertragsverletzungsverfahren droht.
Es gibt überspringend, Herr Professor Kenning hat keine Fragen, drei Fragen an Professor Klinger, eine Frage von Kollegen von Zons und zwei Fragen von Kollegen Benner.
Ja, vielen Dank. Ich komme zunächst auf die Frage des Kollegen von Zons zur Übergangsregelung und ob das eine Problematik für den Umweltschutz ist, wenn möglicherweise Produkte dann nicht mehr verkauft werden können. Das muss man rechtlich und umweltpolitisch beantworten. Rechtlich ist es eindeutig, wir haben keine Übergangsregelungen. Wir haben eine Richtlinie, die hat eine zweijährige Umsetzungsfrist. Davon sind leider schon anderthalb Jahre abgelaufen. Wenn man da etwas früher gewesen wäre, hätte man den Unternehmen eine gewisse Frist noch einräumen können. Das war jetzt, ist jetzt nicht mehr der Fall, ist aber auch der normale Gang der Dinge. Kein Vorwurf an die Bundesregierung oder irgendjemanden. Rechtlich also nicht möglich. Problematik für den Umweltschutz, ja, natürlich. Wenn Produkte weggeworfen werden müssten dann, weil die Frist abgelaufen ist, ist das nicht schön. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es möglicherweise auch durch Aufklärer, durch Aufkleber etc. auf den Produkten bewerkstelligt werden kann und nicht immer ein großes Problem da ist. Im Übrigen, in den Verfahren, die ich alle geführt habe, haben wir den Unternehmen immer Abverkaufsfristen eingeräumt, weil Umweltverbände, Verbraucherschutzverbände es natürlich nicht wollen, dass Produkte weggeworfen werden. Das ist nicht Sinn der Sache. Die anderen beiden Fragen gleich hinterher. Zum einen die Frage zum Siegel oder Logo. Das Stichwort Panda WWF ist gefallen. Die Frage war ja auch bei Ihnen schon, nicht, Herr Steinecke, und ist nicht so ganz beantwortet werden können. Es ist, würde ich sagen, auch für den WWF ein Problem. Ganz offen gesagt, das ist sozusagen, das mag irgendwie schwierig sein, aber wenn ich mir die Legaldefinition in der Richtlinie vornehme, dann steht dort Nachhaltigkeitssiegel, und ich verkürze es jetzt mal mit Blick nur auf den Panda, weil wir den vor Augen haben, dann steht dort, Nachhaltigkeitssiegel ist ein freiwilliges, privates Vertrauenssiegel mit dem Ziel, ein Produkt in Bezug auf seine ökologischen Merkmale hervorzuheben. Ja, was ist denn das anderes als der Panda, oder? Also das ist schon das. Darum geht es schon. Und dann muss man es eben auch nachweisen können durch entsprechende Zertifizierung, dass das tatsächlich auch so richtig ist. Ich glaube, da wird man nicht drum herum kommen, ob man es schwierig findet oder ob die Verbände dann sagen, oh, das kostet ja so viel Geld, der TÜV kostet uns so viel, der nimmt so viel dafür. Das ist eine andere Frage. Aber im Rechtssinne sehe ich, finde ich es schwierig, da drum herum zu kommen. Gleichwohl, Herr Vorsitzender, um Ihre Frage, wie das dann weitergeht mit anderen Logos und Siegeln, das ist eine Einzelfallfrage, die wir immer im Recht haben. Wo das jetzt abgrenzend so zu sehen ist oder nicht und wann ist ein Logo ein Siegel im Sinne des Rechts hier an der Stelle. Es gibt Rechtsprechung dazu. Das OLG München hat es mal 2021 auch abgrenzend entschieden. Daran wird man sich orientieren können. Das ist dann eine Rechtsfindung im Einzelfall. Zur letzten Frage, ob das UWG die MCO überschießend umsetzt. Nein, da könnte man fast sogar sagen, ob es nämlich gerade durch den Hinweis von Frau Augenhofer ganz am Anfang ihrer Stellungnahme möglicherweise zu kurz greift, weil sie weist ja zu Recht darauf hin, dass wir jetzt hier in der Regierungsfassung im Unterschied zur Referentenfassung den Begriff der kommerziellen Kommunikation nehmen. Und dieser Begriff ist etwas Neues und sollte eher durch den Begriff der geschäftlichen Handlung ersetzt werden. Da bin ich völlig bei Frau Augenhofer. Denn dann haben wir das Klassische im UWG, dass wir eben nicht nur den B2C, sondern auch B2B. Das ist sozusagen bei uns ja eine Doppeldeutigkeit. Wir haben dort zwei Empfänger, wir haben dort zwei Betrachtungsweisen. Und die sollte man beibehalten, weil es sonst unsere Systematik etwas entgegenstünde, was wir hier tun.
Vielen Dank, Frau Lehfeld, mit drei Fragen. Eine Frage von Herrn Dr. Plumm, eine Frage von Frau Kollegin Hill und eine Frage von Herrn Kollegen von Zons.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann diese beiden Fragen zusammen beantworten. Also wie Sie ja unserer Stellungnahme entnehmen können, hatten wir weder Energie noch Holzwirtschaft vertreten. Das sind jetzt sehr, ich sag mal, Einzelfälle, die man sich wahrscheinlich genauer, also so spontan kann ich dazu nichts sagen. Man müsste das wahrscheinlich richtig durchprüfen. Und mit Holzimitaten kenne ich mich jetzt auch sehr wenig leider nur aus. Das habe ich auch noch nie von gehört. Diese Argumentationslinie höre ich heute das erste Mal. Deswegen fällt es mir schwer, da jetzt
so was pauschal zu sagen. Und zu Ihrer Frage, was die Kosten anbelangt. Also wir haben ja ziemlich viel dazu ausgeführt. Der Erfüllungsaufwand für die Zertifizierungssysteme, den haben wir nicht beziffert. Hätten wir es gekonnt, hätten wir es genau getan. Auch da kann ich Ihnen leider keine für Sie zufriedenstellende Antwort geben.
Kurz und schmerzlos. Eine Frage an Professor Schmidt-Kessel von Herrn Dr. Plum.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es waren, glaube ich, zwei, wenn ich es einmal, nämlich Verzichtbarkeit und andererseits Rechtsfolgen oder galt es nur Informationspflichten. Aber gut, kurz. Erstens Verzichtbarkeit. In 5.2 Nummer 1 könnte man unionsrechtskonform tatsächlich bei den Merkmalen, die dazukommen, das auf Verbraucher beschränken. Ich glaube nur, dass damit den entsprechenden Unternehmen praktisch nicht geholfen wird, weil alles, was anbietet für beide Abnehmerkreise, muss ohnehin einhalten. Alles, was Lieferkette ist, würde lauterkeitsrechtlich über 3a und die Mangelbegriffe mit in die Haftung gehen. Und alles, wo, alle Merkmale, die künftig oder jetzt schon Teil der Mangelbegriffe des BGB sind, speziell Haltbarkeit und künftig vermute ich jedenfalls auch Reparierbarkeit, die sind ja dann auch wieder mittelbar Gegenstand der Informationsnotwendigkeit. Und wenn ich dann hier mangelhaft anbiete, habe ich ein Problem. Was man generell sich überlegen könnte, ist, ob man bei parallelen Pflichten von EGBGB und UWG zu einer einheitlichen Informationsregelung kommt, gerade in Normungsbereichen wie hier EMCO, wo wir tatsächlich eine einheitliche Genese haben, könnte sich das anbieten. Das ist jetzt so disziplinär betrachtet ein bisschen problematisch, weil was nicht in den Textbüchern des Beck-Verlags abgedruckt ist, das kann hinterher kein Student. Also da muss man sich gut überlegen, wo man das macht. Wäre denkbar, ist, glaube ich, jetzt zu kurzfristig. Rechtsfolgenseite, Bürokratie, mehr Bürokratie bei den Informationspflichten. Klar, jede zusätzliche Informationspflicht ist mehr Aufwand, aber also bis auf den einen Fall, vielleicht den zweiten Fall bei den Plattformen, haben wir nicht wirklich einen Überschuss. Man kann sich überlegen, ob die Schadensersatzpflichten, diese 1000 Ausnahmen, ob die wirklich hilfreich sind oder sinnlose Differenzierungen. Das glaube ich einfach, dass da nicht viel passiert.
Vielen Dank. Letzte Frage für heute an Herrn Stur von Frau Kollegin Hirn.
Dankeschön. Ja, die Frage betrifft die Holzwirtschaft. Die Frage lautet, ob Materialimitate als unlautere Geschäftspraxis einzustufen sind. Für mich ist das eine Frage des Einzelfalls, die ich hier ad hoc nicht beantworten kann. Das ist, glaube ich, eine Frage, die letztlich den Gerichten zur Entscheidung überlassen bleiben muss. Ich weiß nicht, inwieweit, vielleicht ist es ein Missverständnis, inwieweit es die Umsetzung der EMCO-Richtlinie jetzt unmittelbar betrifft, aber grundsätzlich würde ich es insoweit eben auch bei dieser Antwort im Sinne von Frau Lehfeld belassen müssen. Es tut mir leid.
Nicht ganz überraschend, die Antwort jetzt, aber trotzdem, ja, dann bedanke ich mich bei allen Anwesenden. Weitere Fragen liegen hier nicht vor. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen fürs Herkommen oder fürs Zuschalten. Ich bedanke mich beim Ministerium und beim Sekretariat und wünsche noch einen schönen Montagabend. Ist noch nicht ganz Nachmittag. Vielen Dank.